Seit 58 Jahren erhöht das Unternehmen jedes einzelne Jahr seine Dividende.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, erzähl uns doch mal kurz und knapp, was in der letzten Woche so an der Börse passiert ist.
Ja, die Indizes haben sich nicht allzu stark bewegt. Der DAX ging ungefähr so 3% nach oben, der Dow Jones ungefähr 1%, also keine großen Steigerungen, nur leichte Bewegungen. Alles in allem kann man sagen, jetzt so circa seit einem Monat ist der DAX eher in einer Seitwärtsbewegung und auch der Dow Jones. Ihr könnt ja gerne mal einen Monatschart aufmachen. Sogar vielleicht geht es sogar eher etwas nach unten, als dass es jetzt weiter nach oben geht. Aber man kann sagen, der Markt oder dem Markt ist gerade unklar, wo es hingehen soll. Also soll es, wie geht es wieder nach unten oder geht es weiter steil nach oben? Es gibt Gründe sowohl für nach unten, aber es gibt eben auch Gründe für nach oben. Schauen wir uns mal ganz kurz an, was die letzten Wochen passiert ist, was für das eine oder das andere spricht. Also was natürlich für nach oben spricht, sind ganz klar die Arbeitslosenzahlen in der USA. Dieser Indikator wurde ja in der Vergangenheit während der Corona-Krise immer als negatives Zeichen publiziert. Jetzt ist es so, dass die Arbeitslosenzahlen wieder sinken. Insgesamt ist jetzt die Quote von vorher 13,3 auf 11,1% gesunken. Absolut wurden im Juni 5 Millionen neue Menschen in der USA eingestellt. Das spricht ganz klar dafür, dass es mit der Wirtschaft weiter nach oben geht und dass auch die Indizes weiter steigen könnten. Außerdem zum Beispiel auch der Geschäftsklimaindex ist wieder eher positiv. Das heißt, die Unternehmen blicken der Zukunft, zum Beispiel den Auftragslagen, wieder positiv entgegen. Auf der anderen Seite muss man aber natürlich sagen, das ganze Thema rund um Corona entfacht in der USA zurzeit ein neues Feuer. Es gab vergangene Woche an nur einem Tag wieder 50.000 neue Infektionen, an nur einem Tag. Also hier sehen wir wirklich der Gefahr entgegen, dass es eventuell eine zweite Welle geben könnte, beziehungsweise kann man hier eigentlich fast schon von einer zweiten Welle sprechen. Ich hoffe natürlich, dass diese Infektionen jetzt von der USA nicht zum Beispiel auch wieder auf Europa und vor allem nicht auf Deutschland überschwappen. Aber was passiert, bleibt einfach die nächsten Wochen abzuwarten. Wie erwähnt, der Wirtschaft ist unklar, geht es nach oben, geht es nach unten und so auch die Indizes. Keiner weiß es im Moment, was passiert die nächsten Wochen. Was das für uns heißt, ist aber ganz klar, nämlich, dass wir aufgrund dieser anhaltenden Ungewissheit einfach bei unseren Investments noch mehr Acht geben wollen und auch Acht geben müssen. Und daher haben wir uns heute wieder eine ganz besondere Aktie rausgesucht, oder René?
Genau, und vielleicht hat der ein oder andere das schon auf Instagram mitverfolgt und wir haben bei Johnson & Johnson zugeschlagen. Und warum jetzt eigentlich Johnson & Johnson? Erstens, wie schon erwähnt, sind wir auf der Suche nach Unternehmen, die eine zweite Corona-Welle problemlos überstehen würden. Und ein weiterer Grund war, dass Johnson & Johnson in den letzten Wochen im Kurs nachgegeben hat und zwar um knapp 12-15%. Und dann haben wir uns gedacht, ach, Johnson & Johnson, ein sehr breit diversifiziertes Unternehmen, schauen wir uns mal genauer an und wir konnten uns auf jeden Fall überzeugen, dass ein Investment in Johnson & Johnson für uns absolut sinnvoll ist. Und dieses Investment wollen wir euch jetzt mal im Detail erklären. Also, kurz und knapp zu Johnson & Johnson. Johnson & Johnson erforscht, produziert und vertreibt Produkte im Gesundheitsbereich. Und damit ist Johnson & Johnson auch das größte und breit diversifizierteste Gesundheitsunternehmen der Welt. Und man muss sich das auch mal vorstellen. Johnson & Johnson hält insgesamt 260 eigenständige Unternehmen. Da sieht man mal, wie breit diversifiziert so ein Unternehmen sein kann. Und insgesamt ist Johnson & Johnson in drei Sparten aufgeteilt. Einmal das Pharmageschäft. Johnson & Johnson ist einer der größten Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Dann haben wir die zweite Sparte und zwar die Medizinprodukte. Das sind medizinische Produkte wie künstliche Hüft- und Kniegelenke, Sterilisationsprodukte sowie auch Produkte zur Blutzuckermessung. Und dann haben wir noch die dritte Sparte und zwar die Konsumprodukte. Das sind frei verkäufliche Produkte zur Körperpflege, Babypflege, Mundhygiene und Körperhygiene. Und ja, das Angebot ist sehr breit gefächert, also von Baby-, Haut- und Mundpflege, Wellnessprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln über medizintechnische Geräte bis hin zu Medikamenten, unter anderem für die Bereiche Herz-Kreislauf, Infektionen, Krebs, Schmerzen und Neurowissenschaften. Und sehr bekannte Marken von Johnson & Johnson sind zum Beispiel BB, Dolomin, Penaten, OB oder Listerin. Und bemerkenswert bei Johnson & Johnson ist, dass 26 patentierte Produkte, Medikamente und Marken jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz pro Jahr generieren. Und zudem hat Johnson & Johnson ein Rating von den Agenturen mit der Bestnote AAA. Bedeutet, Johnson & Johnson ist bilanziell absolut überragend dargestellt. Und wie überragend Johnson & Johnson fundamental aufgestellt ist, Sebi, das wirst jetzt du uns erzählen.
Genau, richtig. Das hört sich ja schon mal ziemlich vielversprechend an. Ich hoffe, das Ganze kann ich jetzt mit den Kennzahlen noch unterstreichen. Deswegen durchleuchten wir das Unternehmen doch mal fundamental. Wir starten mit dem KGV. Zum derzeitigen Kurs von 125 Euro beträgt das KGV ungefähr 19. Historisch kann man sagen, dass das KGV von Johnson & Johnson bei ca. 20 oder sogar etwas leicht über 20 liegt. Also, daraus schließen wir, im Moment ist das Unternehmen sogar leicht unterbewertet im Vergleich zum historischen Vergleich. Dann im nächsten Schritt das Gewinnwachstum. Man muss dazu sagen, das Gewinnwachstum bei Johnson & Johnson ist jetzt nicht übermäßig stark. Also es sind leichte Gewinne zu verzeichnen, aber sie steigen, ich sag mal, sehr langsam an. Um mal zwei Zahlen zu nennen, im Jahr 2012 hatte man zum Beispiel noch 10,8 Milliarden Dollar Gewinn. Im Jahr 2019 waren es dann 15,12 Milliarden US-Dollar. Also ihr seht, keine Riesensprünge, aber ein kontinuierliches Gewinnwachstum nach oben. Das unterstreichen auch die Prognosen. In den nächsten drei Jahren soll das Unternehmen mit ca. 7% wachsen. Auch hier sieht man wirklich kein besonders starkes Wachstum, aber wie erwähnt, sehr kontinuierlich, ohne Rücksetzer geht es immer weiter langsam nach oben. Dann zur Dividendenrendite. Und hier kann Johnson & Johnson definitiv vollkommen überzeugen. Das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Die Dividendenrendite beträgt bei Johnson & Johnson 2,82% zum derzeitigen Kurs. Und natürlich besonders erfreulich, auch aufgrund der Corona-Krise wurde die Dividende nicht gekürzt, sondern sie wurde sogar erhöht. Und das tut das Unternehmen sogar jetzt seit 58 Jahren am Stück. Damit ist Johnson & Johnson einer der begehrten Dividendenkönige. Das Unternehmen schüttet nämlich seit seinem Börsengang im Jahr 1944 eine Dividende aus. Und wie erwähnt, seit 58 Jahren erhöht das Unternehmen jedes einzelne Jahr seine Dividende. Das ist wirklich extrem beeindruckend. Also egal, was für Krisen, ob Finanzkrise, Dotcom-Blase oder jetzt eben Corona-Crash, Johnson & Johnson schafft es immer, seine Dividende zu erhöhen. Und noch mehr beeindruckend dabei, das Ganze tun sie, obwohl die Ausschüttungsquote unter 50% liegt. Also mehr Qualität in Sachen Dividenden findet man, glaube ich, bei fast keinem Unternehmen, außer bei diesen. Dann zur Eigenkapitalquote. Diese beträgt 37,7%, also auch wirklich extrem solide, sehr guter Wert. Etwas schade hier, im Jahr 2016 hatte man noch eine Eigenkapitalquote von knapp 50%, also hier eine leichte Verschlechterung. Aber es gibt hier auch einen Grund, nämlich hat man Fremdkapital beschafft, für zum einen für Aktienrückkäufe und zum anderen auch für Übernahmen. Zum Beispiel hat man nämlich im Jahr 2017 den Schweizer Pharmakonzern Actelion übernommen, wenn ich das hoffentlich jetzt richtig ausgesprochen habe. Dann zur Eigenkapitalrendite, auch diese kann mich wirklich überzeugen mit 25,4%. Diese liegt wirklich konstant, auch in der Vergangenheit auf diesem Level, wirklich sehr beeindruckend, was das Unternehmen hier abliefert. Und die EBIT-Marge liegt bei rund 21%, auch ein Wert, der mich wirklich sehr überzeugt. Hier etwas schade, dass dieser auch in der Vergangenheit etwas höher war, also historisch war die EBIT-Marge etwas höher. Zum Schluss noch abschließend, ihr kennt es, werfen wir noch einen Blick auf den Piotrowski F-Score. Hier erzielt Johnson & Johnson einen Wert von 7 von 9 Punkten. Das heißt, auch hier ist Johnson & Johnson finanziell in einer absolut starken Verfassung. Ja, René, Gut, ich habe jetzt schon etwas geschwärmt. Wie siehst du die Kennzahlen? Siehst du sie auch so positiv?
Ja, ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Wenn man sich mal wirklich alle Kennzahlen in Ruhe nochmal anschaut, dann kann man wirklich sagen, da gibt es jetzt keine Kennzahl, wo man irgendwie sagen kann, oh hey, die EBIT-Marge ist irgendwie schwach oder die Eigenkapitalrendite bei Johnson & Johnson stimmt einfach alles. Und natürlich für jeden Dividendenjäger ist natürlich die Dividende total attraktiv. Wirklich alle Krisen problemlos überstanden. Seit 58 Jahren wird die Dividende erhöht und die Ausschüttungsquote liegt noch unter 50%. Ja, das ist natürlich absoluter Wahnsinn.
Da geht einem doch das Herz auf, wenn man sowas sieht. Also einfach nur herrlich.
Und vor allem, wenn man sich auch nochmal das KGV anschaut, das ist unter 20, ja, und in der Historie lag das über 20. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das KGV unter 20? Hat es vielleicht was mit der Zukunft zu tun, dass vielleicht Johnson & Johnson in der Zukunft nicht mehr so viel Geld verdienen wird? Deswegen schauen wir uns mal ganz kurz an, was sozusagen die Zukunft für Johnson & Johnson bringt, beziehungsweise für den gesamten Gesundheitsmarkt. Und die Mission des Unternehmens Johnson & Johnson ist ja, keep people well at every age and stage of life. Und bemerkenswert in Sachen Gesundheitsmarkt ist, dass der Gesundheitsmarkt schneller wächst als die gesamte Weltwirtschaft. Und der Grund dafür sind einmal der medizinische Fortschritt, die steigende Lebenserwartung und einmal natürlich der wirtschaftliche Aufstieg in den Schwellenländern. Und die steigende Lebenserwartung ist insofern ein relevanter Faktor, weil Menschen mit zunehmendem Alter immer häufiger eine medizinische Behandlung benötigen. Beispiel dazu, ein über 85-jähriger Mensch verursacht jährlich die 7-fachen Behandlungskosten als ein Mensch zwischen 15 und 65 Jahren. Und immer mehr Menschen befinden sich genau in dieser Altersgruppe. Aber die Frage ist natürlich auch, warum das 7-fache? Nun ja, unser Körper ist nur auf eine gewisse Lebensspanne ausgelegt und je älter die Personen, desto eher werden künstliche Hüften oder Knien etc. benötigt. Und ja, aufgrund des demografischen Wandels ist Johnson & Johnson auf jeden Fall in einem wachsenden Markt tätig, wo auf jeden Fall noch, ja, wie soll man sagen, viel Wachstum bzw. noch sehr viel Umsatz auf Johnson & Johnson in den kommenden Jahren zukommen wird. Deswegen kann man auch hier sagen, das KGV bzw. Johnson & Johnson ist meiner Meinung nach leicht unterbewertet. Aber vielleicht liegt es auch an den Chancen und Risiken. Sebi, wie schaut es mit den Chancen des Unternehmens aus?
Genau, ich knüpfe gleich noch an Punkte, die du erwähnt hast, weiter an. Zuerst möchte ich noch positiv herausheben, das Budget, das das Unternehmen in Sachen Forschung und Entwicklung investiert. Jährlich investiert Johnson & Johnson nämlich ca. 11 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Das schlägt sich dann auch auf die Produktpalette nieder, denn bis ins Jahr 2021 will das Unternehmen 10 neue Produkte auf den Markt bringen und jedes dieser Produkte verspricht einen Umsatz von über 1 Milliarde Dollar. Also dieses Geld, das sie investieren in Forschung und Entwicklung, zahlt sich auch wirklich aus. Insgesamt ist das Unternehmen sogar auf Platz 8 der weltweit am stärksten forschenden Unternehmen. Und das natürlich verspricht für die Zukunft einiges, dass das Unternehmen weiterhin neue Produkte, neue Medikamente etc. auf den Markt bringt und dann auch in Zukunft extrem gut aufgestellt ist. Jetzt möchte ich, wie erwähnt, noch an diese Punkte, die du vorher erwähnt hast, mit demografischer Wandel etc. genauer anknüpfen. Denn meiner Meinung nach werden dadurch die Gesundheitsausgaben in Zukunft weiterhin extrem ansteigen. Gründe hierfür sind eben, wie erwähnt, der demografische Wandel, der Aufstieg in die Mittelschicht in einigen oder sehr vielen Ländern und vor allem auch das Bevölkerungswachstum, das wir auf unserem Planeten haben. Schauen wir uns hierzu einfach mal einige Statistiken an, die das Ganze unterstreichen. Blicken wir zuerst mal auf Deutschland in Sachen Gesundheitsausgaben. Im Jahr 1992 betrugen die Gesundheitsausgaben in Deutschland ca. 160 Millionen Euro. Im Jahr 2018 waren es bereits ca. 390 Millionen Euro. Das heißt, innerhalb von 25 Jahren wurden die Gesundheitsausgaben einfach mal 2,5 genommen. Das heißt, ihr seht, wie erwähnt, die Gesundheitsausgaben steigen einfach in Zukunft höchstwahrscheinlich immer weiter an, wie es sie auch in der Vergangenheit getan haben. Was natürlich einfach nur logisch ist, weil die Menschheit entwickelt sich weiter. Die Leute leben länger, jeder möchte gesund sein, keiner möchte krank sein, keiner möchte Schmerzen haben. Das ist einfach nur die logische Konsequenz. Wenn man sich dann mal die Gesundheitsausgaben pro Kopf anschaut, sieht man, dass Deutschland mit Gesundheitsausgaben pro Kopf in Höhe von ca. 6.000 Euro noch lange nicht an der Spitze steht. Zum Beispiel die USA hat Gesundheitsausgaben pro Kopf in Höhe von ca. 10.600 Euro. Das heißt fast doppelt so viel Gesundheitsausgaben pro Kopf. Auch hier sieht man, Deutschland ist hier lang noch nicht an der Spitze. Also es ist auch im internationalen Vergleich noch ein extremes Wachstum möglich, was die Gesundheitsausgaben betrifft. Und was ich jetzt vielleicht auch gemerkt habe, wir beziehen uns jetzt im Moment oder ich beziehe mich im Moment nur auf Deutschland oder jetzt mal kurz USA und ich spreche eigentlich nur von besonders entwickelten Ländern. Wenn man sich jetzt mal andere Länder anschaut, wie zum Beispiel Indien, schätzt vielleicht einfach mal in Deutschland die Gesundheitsausgaben pro Kopf ca. 6.000 Euro und in den USA ca. 10.600 Euro. Was denkt ihr, wie hoch sind die Gesundheitsausgaben in Indien pro Kopf? Ich werde es euch verraten natürlich, es sind ca. 209 Euro. Also ihr seht hier, das ist unglaublich, wie gering diese Ausgaben noch sind. Und diese Ausgaben werden höchstwahrscheinlich in der Zukunft extrem ansteigen. Denn wer sich so ein bisschen mit Wirtschaft und der ganzen Thematik auseinandersetzt, der wird höchstwahrscheinlich schon oft gehört haben, dass in Indien oder zum Beispiel auch in China dieser Aufstieg in die Mittelschicht gerade passiert. Das heißt, immer mehr Menschen können sich das erste Mal vielleicht Luxusgüter leisten oder auch einen längeren Krankenhausaufenthalt oder Medikamente und sowas. Und wenn sich diese Leute das mit der Zeit immer mehr leisten können, dann werden sie das höchstwahrscheinlich oder mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit natürlich auch in Anspruch nehmen, denn die Gesundheit ist ja einfach das höchste Gut. Und aus diesen Faktoren, dass eben die Gesundheitsausgaben in vielen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Indien, noch mit 209 Euro pro Kopf so gering sind, glaube ich, ist da einfach extrem viel Wachstum noch möglich. Oder auch China zum Beispiel hat auch nur 600 Euro circa pro Kopf. Also auch hier noch von Deutschland gerade mal ein Zehntel. Und welche Unternehmen profitieren davon natürlich, wenn diese Ausgaben weiter steigen? Selbstverständlich Unternehmen wie Johnson & Johnson, die zum einen bereits so stark aufgestellt sind und auf der anderen Seite natürlich weiterhin jedes Jahr 11 Milliarden Euro investieren, um neue Produkte für ihre potenziellen zukünftigen Kunden auf den Markt zu bringen. Also es führt meiner Meinung nach gar keinen Weg daran vorbei, dass die Umsätze und die Gewinne von Johnson & Johnson weiter wachsen werden. Das ist natürlich nur meine Meinung, aber ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, bei denen diese Gewinne, diese zukünftigen Gewinne und Umsätze so gesichert sind wie bei Pharmaunternehmen, die so breit diversifiziert sind wie eben Johnson & Johnson. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite einige Risiken, René.
Genau, und ja, in der Gesundheitsbranche gibt es natürlich zwei große Risikofaktoren. Und natürlich der erste Risikofaktor ist natürlich die Konkurrenz. Und ja, unzählige Gesundheitsunternehmen forschen permanent an neuen und noch besseren Lösungen, um sich natürlich noch einen größeren Marktanteil zu sichern. Und wann immer eine Studie erfolgreich ist, lassen sich ja diese Unternehmen ihre Ergebnisse patentieren. Aber ein solches Patent läuft spätestens nach 20 Jahren ab. Und dann können sozusagen die Konkurrenten die Wirkstoffe nachbauen und günstigere Medikamente auf den Markt werfen. Und daher forschen einfach alle großen Pharmaunternehmen permanent an neuen Wirkstoffen, um die wegbrechenden Umsätze durch neue und noch bessere Medikamente auszugleichen. Aber dieses Risiko vor Konkurrenz versucht Johnson & Johnson so gering wie möglich zu halten. Denn wie du, Sebi, ja schon gemeint hast, gibt ja Johnson & Johnson im Jahr 11 Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung aus. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Zweiter Risikofaktor sind natürlich die Klagen. Und in der Gesundheitsbranche kommt es bei zum Beispiel Medikamenten öfters mal zu nicht einkalkulierten Nebenwirkungen. Und Johnson & Johnson musste erst vor kurzem Strafzahlungen in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar aufgrund angeblich krebserregender Körperpflegeprodukte zahlen. Und genau diese Klagen sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, weil wir erinnern uns natürlich zum Beispiel Bayer mit der Monsanto-Übernahme, mit dem Wirkstoff sozusagen, dass sozusagen hier Krebserreger mit dabei sind. Und das darf man natürlich in der Gesundheitsbranche auch nicht vergessen, obwohl natürlich auch die ganzen Gesundheitsunternehmen mit diesen Risiken schon rechnen. Aber es sind natürlich noch bleibende Risikofaktoren. Aber wenn man sich natürlich alles in Summe anschaut, überwiegen natürlich die Chancen absolut den Risiken. Ja, Sebi, Dann haben wir jetzt auch mal die Chancen und Risiken besprochen und uns natürlich das komplette Unternehmen auch auf die finanziellen bzw. fundamentalen Kennzahlen angeschaut. Was ist dein Fazit zu Johnson & Johnson?
Also für mich ist Johnson & Johnson gerade definitiv ein Kauf. Das Unternehmen ist einfach fundamental mega aufgestellt. Wir haben es erwähnt, das Unternehmen hat ein AAA-Rating, was wirklich nicht viele Unternehmen haben. Die Kennzahlen sind alle wirklich extrem gut. Die Dividende wird seit 58 Jahren erhöht. Also das Unternehmen ist einfach pure Qualität. Also da geht einem als Investor, vor allem wenn man nach einem Unternehmen sucht, das kontinuierlich seine Dividenden erhöht und mit dem man sich passives Einkommen aufbauen kann, dann ist Johnson & Johnson einfach genau die richtige Adresse. Es ist vielleicht irgendwo, wenn man so sagen will, ein langweiliges Unternehmen, weil sie vielleicht keine besonderen Hightech-Laptop-Handys oder irgendwas anderes herstellen, sondern halt in dieser vielleicht, wie manche finden, eher öden, langweiligen Gesundheitsbranche aktiv sind. Aber diese Branche ist einfach unverzichtbar. Deswegen für mich ein klarer Kauf. Wie sieht es bei dir aus, René?
Also ich kann mich dir natürlich auch hier wieder nur anschließen, ja. Johnson & Johnson, ja, die haben ja insgesamt 260 eigenständige Unternehmen und ja, Johnson & Johnson gleicht halt wirklich einem Pharma-ETF und ja, wie schon erwähnt, die fundamentalen Kennzahlen passen. Johnson & Johnson hat ein AAA-Rating, ja, sogar ein besseres Rating als der amerikanische Staat und für einen langfristigen Anleger gibt es natürlich nichts Besseres, als wenn man wirklich in Anführungszeichen ein sicheres Investment hat, welches dann noch im Jahr eine durchschnittliche Dividendenrendite von über 2%, knapp 3% zahlt. Und die Dividende, wie wir es ja sehen, bei einer Ausschüttungsquote unter 50% und schon seit 50 Jahren ausgeschüttet wird, ist es natürlich ein Top-Unternehmen. Aber das alles über Johnson & Johnson ist natürlich nur unsere eigene persönliche Meinung. Das ist natürlich keine Anlageberatung. Wir wollten euch einfach mal das Unternehmen näher bringen. Und wir haben ja, wie schon erwähnt, Johnson & Johnson in unser Crash-Depot gekauft. Das findet ihr auf unserer Webseite unter www.aktienkaufpodcast.de. Dort sind auch andere Werte wie Walt Disney, Fresenius, Alibaba vertreten. Und genau, schaut einfach mal nach auf unserer Webseite. Dort ist alles ausführlich aufgeführt. Und ja, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.